ARD Sounds.
Auch immer, wenn ich darüber spreche, das ist bei mir wirklich, da könnte ich instant anfangen zu heulen. Ich glaube, was sich so total bei mir eingebrannt hat, und das ist auch so, glaube ich, mit mein größter Trigger, wenn es um dieses Thema Trauer generell geht, ist so dieses, ich will meine Mama irgendwie stolz machen.
Und da ist meine Produktivität dann umgeswitcht, tatsächlich in so ein, ja, man muss es halt sagen, ein Alkoholkonsum so.
Mhm,
ich habe dann halt jeden Abend getrunken. Umso mehr Zeit zwischen dem Tod und dem Hier und Jetzt irgendwie vergeht, umso näher bin ich an dem dran, wie ich mich auch eigentlich lieb habe.
Tod und jetzt gemeinsam durch die Trauer.
Mit mir Shannon.
Mit mir Rosi.
Und mit mir Ju.
Shannon und ich haben jeweils unsere Mama verloren.
Und ich mein Papa.
Und das hier ist der Podcast, den wir gerne von Anfang an gehabt hätten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tod und Jetzt. Ihr könnt uns bei ARD Sounds hören oder schauen bei dem YouTube-Kanal SWR Deep Talk. Und letzte Folge waren wir in einer ganz anderen Konstellation unterwegs. Da war ich mit Amelie Graf und Giuseppa hier im Studio und wir haben über Trauerorte gesprochen. Und die Folge bin ich mit Julian unterwegs. Wie ist das bei dir? Ist Friedhof so dein Ort?
Ja, ich war tatsächlich letzte Woche mal wieder auf dem Friedhof. Ich war, glaube ich, davor ewig nicht. Aber ich war mal wieder in der Heimat und dadurch, dass ich jetzt irgendwo anders wohne, habe ich gar nicht so oft die Möglichkeit, dahin zu gehen. Und habe mir dann aber gedacht, gut, wenn ich jetzt eh hier bin, schaue ich mal vorbei, schau mal, ob das Grab noch steht. Es ist zumindest ein Gärtner engagiert, der sich drum kümmert und es sah auch sehr gut aus alles. Also ich war sehr happy, aber dann habe ich gedacht, komm, ich gebe mir da jetzt so 10 Minuten, nehme ich mir Zeit, setze mich hin in Ruhe. Und dann war es aber der Fall, dass direkt so 2 Gräber weiter so ältere Leute sich da getroffen haben. Halt, ist ja auch irgendwie ein Ort der Begegnung. Der Friedhof ist ja auch völlig legitim. Aber mich hat es irgendwie abgefuckt, weil ich mir dachte, ey, ich will jetzt meine Ruhe und nicht irgendwie hören, was ihr gerade für Wehwehchen habt. So. Und habe dann so gemerkt, ey, irgendwie ist es vielleicht doch nicht so der Ort, den ich jetzt den zwingend brauche für meine Trauer. Sondern dann bin ich lieber woanders. Und habe halt aber einen ruhigen Moment für mich. Ich glaube, das ist mir wichtiger.
Ja. Danke für den Sidequest, dass das Grab von deiner Mama noch steht.
Hey, steht immer gerne.
Danke. Nein, Spaß. Ich kann damit ja umgehen. Aber es ist für uns beide ja nicht so dieser Ort, wo wir sonntags immer stehen, oder? Oder wo wir sind. Ich finde das so bewundernswert bei Ju, dass sie da so ein Ritual für sich gefunden hat und da so regelmäßig hingeht. Und dass ihr vor allen Dingen nochmal so nach der Trauerfeier geholfen hat. Also bis heute auch. Aber ich glaube, am Anfang sehen wir uns ja alle nach so einem Ritual. So, und für mich war es lange auch ein bisschen ins Grab, das habe ich ja wie gesagt in der letzten Folge auch schon angesprochen gehabt, aber irgendwie, ja, geht da jeder ja so ganz anders damit um und ich glaube, für uns ist es heute auch spannend zu sehen, wie die Trauer sich so in unseren Alltag integriert hat. Also, wie gehen wir damit um, wie haben wir einen Umgang mit der Trauer gefunden, wenn wir zum Beispiel ein richtiges Down haben, aber im Alltag funktionieren müssen, was haben wir ausprobiert, was vielleicht nicht so gut war und darüber sprechen wir in der heutigen Folge.
Genau, und wenn du jetzt direkt an diese Zeit vielleicht unmittelbar nach der Trauerfeier denkst, wie ging es dir da? Was war da so in deinem Kopf los?
Also es ist nach wie vor einfach ein sehr schweres Gefühl, an das ich mich da zurückerinnere, was bis heute auch irgendwie noch da ist, aber ich anders damit umgehen kann. Aber so in der ersten Zeit war das einfach pure Überforderung. Und ich habe meinen Schmerz in Produktivität eigentlich umgewandelt. Das ist so ein Ding, was ich sehr oft bei mir beobachte, dass einfach, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich verletzt bin, wenn ich wütend bin, dann versuche ich das irgendwie in der Arbeit zu kompensieren. Ein bisschen so einen Sinn schaffen für die Zeit, wo gar kein Sinn da ist, gefühlt. Also für mich war das in der ersten Zeit halt auch so, dass ich dann ja nach der Trauerfeier so dachte, so Alter, jetzt fängt die Scheiße ja erst richtig an. So, jetzt ist es so ruhig und was für einen Sinn hat eigentlich das Ganze hier?
So alles.
Ja,
so
voll. Irgendwie, ne? Grundsätzlich einfach mal hinterfragt. Und deshalb habe ich das versucht, glaube ich, in der Arbeit immer zu finden, diesen Sinn.
Bei mir ist es ja wirklich fast schon 10 Jahre her. Aber wenn ich so unmittelbar an diese Zeit nach der Trauerfeier denke, dann ist es wirklich wie so ein neues Kapitel in meinem Leben. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sich meine Verhaltensweisen und wie ich Dinge angehe, seitdem total geändert haben. Und ich habe das, glaube ich, jetzt auch erst in den letzten Jahren so gecheckt, was da eigentlich passiert ist. Weil bei mir war es wirklich so, dass ich da zu der Zeit schon auch immer noch regelmäßig zum Grab so gegangen bin und halt auch mit meiner Mama gesprochen habe. Und ich glaube, was sich so total bei mir eingebrannt hat, und das ist auch so, glaube ich, mit mein größter Trigger, wenn es um dieses Thema Trauer generell geht, ist so dieses, ich will meine Mama irgendwie stolz machen.
Oh ja?
So. Und auch immer, wenn ich darüber spreche, das ist bei mir wirklich, da könnte ich instant anfangen zu heulen, weil ich glaube, ich habe mir das damals so wie so geschworen, so sie ist jetzt nicht da, es muss ja aber irgendwie trotzdem weitergehen und ich will sie irgendwie stolz machen, aber es fühlt sich so ein Stück weit irgendwie an, ich will produktiv sein, ich will auch Dinge schaffen, aber wann ist denn dieser Punkt erreicht? So, das ist ja irgendwie kein quantitatives Ziel, dass ich so sage, so, jetzt habe ich Mama stolz gemacht. So, und irgendwie ist es dann ja wie so ein Kampf gegen Windmühlen, dass man immer versucht, hey, ich will noch mehr schaffen, ich will produktiv sein, ich will Mama stolz machen, aber sie ist ja nie da und wird mir sagen, ich bin stolz auf dich. Das wird halt nicht mehr kommen.
Ich meine, ich könnte jetzt auch anfangen mit, sie ist bestimmt stolz auf dich, das hat sie dir bestimmt schon im Leben und so gesagt und alles, ne, das kann man, ich sage das jetzt so nebensächlich, weil ich das Gefühl habe, es bringt ja auch nichts, dir das jetzt zu sagen, weil du brauchst das eigentlich das Gesagte von ihr, genau.
Genau, ich brauche eigentlich, ich will eigentlich nur, dass sie mir das sagt. Und ich weiß das ja auch und ich muss mich dann halt aber selber oftmals auch so dazu zwingen, zu diesem Gedanken. Ich weiß, dass sie stolz auf mich ist und sie wäre sogar stolz auf mich, wenn ich jetzt nicht irgendwas erreiche. Das ist ja das Ding, was ja auch irgendwie die Liebe von der Mutter ausmacht, dass man stolz auf sein Kind ist, unabhängig davon, was es erreicht. So, ne? Also das ist ja eigentlich total paradox. Bei mir war das auch so diese Flucht einfach in die Produktivität, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie trotzdem so für mich auch wieder funktionieren und brauche irgendwie einen Sinn. Und ich habe damals ja studiert, war so im zweiten Semester. Und es war insofern für mich auch gut, dass es da irgendwie eine andere Lebensrealität war, als dass meine Mom in meinem Alltag sehr präsent gewesen wäre. Weil ich damals in Schwäbisch Hall eben studiert habe, da hingezogen bin, ein WG-Leben hatte, da im Grunde ein eigenständiges Leben ohne meine Eltern so auch geführt habe. Und mein Papa hat auch nach der Trauerfeier gemeint, nee, geh da wieder hin, mach da jetzt weiter, weil was willst du denn jetzt daheim auch so? Weil da war ja nichts, da hatte ich ja auch keine Aufgabe so. Da musste ich ja auch in die Vorlesungen und so. Und das habe ich auch gemacht. Und es war für mich, glaube ich, auch gut, da so eine Struktur zu haben. Also ich habe mir damit auch nicht schwer getan in dem Moment, da irgendwie wieder Dinge zu tun, weil ich, glaube ich, das eh noch nicht so richtig gecheckt habe, was eigentlich abgeht.
Ja.
Sondern das eher so ein Trance-Zustand war und das eigentlich total surreal war, dass meine Mama jetzt nicht mehr da ist. Es war irgendwie komisch und gerade wenn ich dann eben dort war beim Studium, dann war das ja auch nicht greifbar. Dann habe ich halt studiert, habe was mit Freunden trotzdem gemacht, hatte meine MitbewohnerInnen um mich und das war auch übel gut. Also das tat mir in dem Moment sehr gut und ich glaube, da habe ich mich, ohne das wissentlich zu tun, schon so ein Stück weit in die Produktivität geflüchtet.
Mhm. Aber konntest du dann einfach den Kopf ausschalten, wenn du mit Freunden bist? Also war dann die Trauer kurz still?
Immer wieder, ja. Also das war unterschiedlich. Ich glaube, es kommt drauf an, wie groß die Gruppe war. In so größeren Gruppen wurde es eigentlich nie thematisiert. So. Aber wenn ich jetzt so mit einzelnen Freunden alleine was gemacht habe, da habe ich mich auch mit denen dann darüber unterhalten und mich dann auch mehr geöffnet. Und die waren dann auch gut für mich da, konnten zuhören, haben mit mir geweint. So, das waren gute Momente, die sich dann auch öffnen konnten. Aber ich glaube, in so größeren Gruppen ist es eher immer so dieses Ablenkungssuchende gewesen. Ja. Wie war das bei dir?
Ich habe mich mit großen Gruppen immer ein bisschen schwer getan, weil ich in der Situation dann selbst dachte so, auch in den ersten Momenten vielleicht, in den ersten Stunden, ja, okay, es lenkt mich ab und dies und jenes und jetzt ist man hier und es ist ganz nett. Und dann gab es immer so einen Moment, der den Schalter umgelegt hat, ich mich so rausgezoomt hat aus der Situation und dachte so, wie belanglos sind eigentlich gerade die Gespräche.
Ja.
So, über was reden wir hier?
Ja.
So, und in dir ist so viel Schmerz und so viel Trauer und so viel Last und du redest gerade darüber, dass irgendwie, keine Ahnung, die eine die Schuhe bestellt hat und sie nicht passen, jetzt muss sie ja nochmal zur Post laufen und das Paket ab. Es hat sich so belanglos angefühlt. Und da habe ich mich dann schwer getan, irgendwie diese Empathie, die ich eigentlich total in mir trage und vor dem Tod von Mama auch als solche empfunden wurde, die wirklich sich in jedes Gefühl reinversetzen konnte, ich konnte das nicht mehr zeigen. Mhm. Ich glaube, ich habe mittlerweile dann auch irgendwie so einen Gesichtsausdruck dann gehabt, wo ich dachte so, boah, okay, ja, krass.
Aber würdest du auch
so,
sagen, ja,
dann kam aber nichts
klar.
mehr von mir, weißt du, das war einfach so dieses,
check ich, weil man denkt halt so, ja, okay, die Schuhe passen jetzt nicht, aber meine Mama ist halt tot.
Genau.
So ist es.
Ja.
Würdest du auch sagen, dass ich so bei dir, das meine ich auch mit so, es ist irgendwie ein neues Leben, man hat irgendwie so eine neue Messlatte an Dinge oder so eine andere Erwartungshaltung, könnte man sagen, weil ich finde, das ist so ein schlimmes Ereignis irgendwie gewesen, dass, wie du sagst, andere Dinge dann im Vergleich dazu, die davor vielleicht auch für dich nicht so belanglos waren, auf einmal viel belangloser erscheinen.
Genau. Und wie fies es doch aber eigentlich ist, seinen Schmerz mit dem Problem von anderen zu messen. Ich will das eigentlich nie tun. Ich will nie sagen, dein Problem ist größer als meins, warum belastet dich das? Das belastet mich nicht. Ja, okay, es ist dein Leben und mein Leben. Für mich sind die Probleme so, die anderen sind für dich halt irgendwie kleiner. So, ne? Ich will das eigentlich nie miteinander messen, aber ich habe mich dabei erwischt, wie es in dieser ersten Zeit einfach nicht anders ging. Ich war halt wirklich auch innerlich so abgefuckt von allem, dass ich einfach wirklich dachte so, ey, boah, dann gehe ich lieber nach Hause und traue für mich selbst, anstatt hier irgendwie die Zeit zu verschwenden, mich völlig fehl am Platz zu fühlen. So, also mich hat das in großen Gruppen, wie gesagt, gar nicht abgeholt in der ersten Zeit.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit normal und auch okay, dass man sagt, okay, ich vergleiche das jetzt vielleicht für mich, aber ich muss ja dann nicht anderen Leuten das Gefühl geben, jo, deine Probleme sind belanglos. Das kann man sich ja denken und das finde ich ja völlig legitim auch. Ja. Und ich merke das jetzt heutzutage auch, je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr erwische ich mich dann auch wieder, dass ich bei vermeintlich belanglosen Problemen mich mehr reinsteige.
Nichts war irgendwie wirklich so, dass ich auch Freude empfunden habe. Ich war so emotionskalt. So. Mhm. Ich habe nichts an mich rangelassen, weil ich dachte, alles könnte mich verletzen, was ich zu nah an mich ranlasse. Also wenn ich jetzt nochmal anfange, jemanden zu lieben zum Beispiel auch, ja Bro, dann verliere ich den irgendwann mal und dann tut's ja wieder weh. Ja. Also warum soll ich überhaupt für irgendetwas wieder Gefühle empfinden, die mich so verletzen können wie der Verlust von meiner Mama? So, und in der Phase war ich dann irgendwann mal, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, tagsüber ist es halt noch laut um dich herum, du hast die Arbeit, du hast dein Workflow, du bist da drin, du arbeitest, du hasselst und gedanklich gar nicht so die Trauer. Und abends, wenn so die Welt um dich herum schlafen geht, wird es halt immer ruhiger und dadurch immer schwerer und die Trauer immer lauter. Und da ist meine Produktivität dann umgeswitcht tatsächlich in so ein, ja, man muss es halt sagen, ein Alkoholkonsum so. Mhm. Ich habe dann halt jeden Abend getrunken.
Ja.
Und das ist absolut nicht the way to go, wenn man auch vor allen Dingen langfristig irgendwie mit der Trauer umgehen möchte oder das lernen möchte. Aber es war für mich einfach dieses, okay, umso lauter mein Kopf wird, umso mehr muss ich das dämmen.
Also würdest du auch sagen, je stiller die Welt so um dich rum geworden ist, desto lauter wurde da dein Kopf und du konntest diese Stille aber auch nicht aushalten? Nee. Oder?
Oh Gott, Stille? Stille hat mich immer so daran erinnert, dass ja auch, also dass es ja auch still um meine Mama herum ist. Weißt du, was ich meine? So dieses, du hörst nie wieder ihr Lachen, du wirst nie wieder einen Anruf von ihr bekommen, mit ihr reden. Du, das ist einfach, das ist so Leere, das ist einfach so weg.
Ja.
Und in dieser Stille habe ich mich ihr eigentlich auf einer negativen Art und Weise, weißt du, wieder näher gefühlt, im Sinne von, das ist genau der Schmerz, die Trauer, die ich gerade einfach nicht spüren kann. So. Mhm. Und ich habe auch versucht, das immer von mir ein bisschen abzuschirmen und nie den ganzen Schwall an Trauer an mich reinzulassen, sondern immer nur so Pünktchen. Dann hat mich das schon total auseinandergerissen. Dann dachte ich so, okay, reicht. Wir arbeiten wieder. Mhm. Oh Gott, ich werde ihr Lachen nie wieder hören. Doom. Aus im Kopf, weißt du? Shutdown. Und der Gedanke hat dann 3-4 Wochen gereicht. Mit dem habe ich versucht, mich irgendwie auseinanderzusetzen. Und dann habe ich das nächste Stück an mich rangelassen. Also es war echt so ein...
Du hast quasi deinen Kopf so ein Stück weit betäubt und immer nur so Fitzelchen reingelassen, weil sonst dich
hätt's
zu...
Hätte mich überkommen, ja voll. Okay. Wie ist das bei dir gewesen? Also vor allen Dingen so nach der ersten Trauerfeierzeit, so wie war da Stille für dich?
Also da habe ich es nicht so bewusst wahrgenommen, aber ich glaube, da war einfach das Gute, dass ich in der WG gelebt habe und da eigentlich immer, wenn ich das Bedürfnis hatte, jemanden um mich rum zu haben, dass da die Möglichkeit bestand. Ich glaube, das war einfach schon ein Gamechanger so für mich. Mhm. Und generell das Thema Stille ist, glaube ich, bei mir bis heute so ein Trigger, weil ich kann einfach keine Stille aushalten.
Nein.
Also ich muss mich ständig berieseln lassen von irgendwas. Läuft immer irgendwie Musik oder einen Podcast. Und ich brauche da wirklich einen Mut dazu und muss das ganz bewusst machen, dass ich sage, okay, jetzt halte ich mal Stille aus. Also
aber
es ist wirklich eine Challenge für mich.
Du dann in die Trauer fällst? Oder?
Ja, also ich glaube am Anfang, ich glaube, das hat sich so irgendwie entwickelt aus dieser Trauer, weil das war davor definitiv nicht der Fall. Mhm. Und durch diese Trauer war, glaube ich, immer so dieser Trigger, okay, ich will mich, also safe, so ein Verdrängungsmechanismus, ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen. Und ich glaube, das ist einfach so übergeschwappt auch in andere negative Gefühle, die dann hochkommen könnten. Mhm. So, ne? Also es ist natürlich kein guter Mechanismus, das weiß ich auch selber. Aber deswegen muss ich mir dann auch oftmals bewusst machen, hey, so jetzt nehme ich mir die Zeit und die Stille auch vielleicht mal für mich, aber ich muss mir da eben ganz bewusst Freiraum für schaffen. Nach der Trauerfeier, als ich dann da in Schwäbisch Hall war und auch trotzdem was mit Freunden gemacht habe, da war es dann auch so, dass ich manchmal einen guten Abend hatte und dann schlagartig auch so der Punkt kam, wo ich dann da saß und so dachte, so, jetzt ist der Abend vorbei.
Ja,
so,
weißt ja, du mich mal? Genau, dieses
so,
Schnips.
Das und war wirklich so, ich habe eigentlich gerade eine gute Zeit. Genau. So, genau. Und alle sind gut drauf und dann war so, alles klar, ich gehe jetzt heim. So, weißt du?
Ist jetzt
und dann musste ich
Leute.
Aber auch heimgehen. Ich halte es dann auch nicht mehr aus. Ja. So.
Voll. Und dann, oh Gott, damit kann ich so relaten. Das ist wirklich so, ja.
Ja, und da ist dann, das war dann manchmal auch so ein bisschen schwierig, weil klar, in dieser Gruppe, in der ich da unterwegs war, einige Leute wussten das, aber im Studentenleben, ne, da lernst du neue Leute kennen.
Das ist der komische.
Da war es dann nicht immer, also da war dann, ja, hä, warum gehst du jetzt heim, trink doch auch noch was und so, ne, und du hast ja gemeint, du hast abends immer was getrunken, so. Bei mir, klar, gut, Studentenleben, zweites Semester, kann man sich vorstellen, was da so abging, habe ich schon auch wöchentlich bestimmt getrunken, aber da habe ich auch gemerkt, dass ich da nicht so Bock drauf hatte. Also bei mir war es eher so umgekehrt, dass ich mir so dieses mach mal stolz mäßig schon so eingepflanzt habe, ultra viel Sport gemacht habe.
Wow. Okay.
So, also ich habe das irgendwie mit Sport
sehr kompensiert.
Das kam durch Trauer dann. Ja. Also das ist bei mir auch immer noch generell, wenn es mir nicht gut geht, ist Sport für mich so voll das Ventil. Ich muss es dann machen, ich muss es irgendwie so körperlich rauslassen, irgendwie so diesen Schmerz dann vielleicht auch, ne?
Und voll gut aber.
Ja. Ja, ich meine, Sport ist ja auch so manchmal ein bisschen Selbstquälerei, muss man ja sagen.
Ja, so. Okay, kommt drauf an, wie exzessiv du dann auch trainierst.
Ja, nee, ich hasse halt Joggen zum Beispiel auch.
Oh Gott.
Ne? Also ich hasse es halt, aber ich mach's öfter mal, weil ich dann danach merke, mir tut es so gut für den Kopf. Und währenddessen quäle ich mich so, aber dann denke ich mir manchmal so, boah, da muss ich mich jetzt so durchquälen, dass es mir danach wieder besser geht.
Da muss ich vielleicht erstmal durch den Schmerz durch, ne, und irgendwie gucken, dass es mir dann am Ende besser geht. Das sagt man ja auch oft, also dass man erstmal durch den Schmerz durch muss, damit es am Ende erstmal besser wird, dass man sich mit der Trauer konfrontieren muss und das irgendwie an sich ranlassen muss, um damit irgendwie weiter verarbeiten zu können und weitermachen zu können. Und das war bei mir halt eigentlich auch so dieses, ja, wo ich dann halt Alkohol getrunken habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt vielleicht diese Trauer zulassen und mich einmal so reinsohlen und dieses, was um mich herum passiert, einmal irgendwie spiegeln in dem Hier und Jetzt und mich da voll in so ein richtiges Loch begeben. Ja. Und dann ist aber die Frage, wie kommt man da wieder raus?
Ja,
so.
Und dann ist auch die Frage, lässt du damit die Trauer zu? Weil du jetzt da gerade gesagt hast, du willst dich dann suhlen auf deiner Seite. Ja, aber im Grunde verdrängt man ja die Trauer trotzdem.
Ja.
Also Alkohol betäubt ja de facto das. Ja.
Es war für mich eher so ein, das habe ich auch, wenn ich so ganz traurige Musik höre, so ein Gefühl von Sehnsucht in mir, was ich in dem Moment befriedige oder abhole. Es ist so dieses, okay, ich habe Sehnsucht nach meiner Mama und ich habe Sehnsucht nach meinem Zuhause und ich will dieses Gefühl von Sehnsucht einfach ausdrücken und Raum geben. Und wenn ich zum Beispiel traurige Musik höre, dann ist das für mich auch dieses richtig Reinsohlen in dieses Vermissen.
Ja, das liebe ich auch.
Ja.
Ja, das check ich. Ist, glaube ich, auch besser als Alkohol, definitiv.
Traurige Musik, ja.
Traurige Musik besser als Alkohol.
Ja.
Ja, und Alkohol generell ja auch wirklich was dann schnell auch in der Sucht einfach enden kann, wenn man das halt anfängt gerade und halt vielleicht merkt, okay, hey, mir geht es dann für den Moment besser. Aber langfristig,
das gar nichts.
Vor allem am nächsten Tag, dann ja erstmal schon mal noch schlechter. Wenn man dann wieder Alkohol trinkt, begibt man sich ja wie in so einen Teufelskreis.
Ja.
Und am Ende ist ja wirklich der Fakt auch, dass das nicht heilt. Also es wird vielleicht kurzfristig für den Moment besser, aber langfristig hilft es bei der Trauerbewältigung gar nicht. Es macht es eher nur noch schlimmer.
Hattest du das Gefühl, aber weil man kann ja auch bei exzessivem Sport zum Beispiel davon sprechen, dass das ja auch eine Sucht sein kann. Hattest du aber das Gefühl, dass Sport dich irgendwo heilt? Oder was hat dir geholfen? Was war so ein Ritual vielleicht auch für dich, wo du gesagt hast, das ist etwas, was mir mehr gebracht hat?
Ja, doch, Sport. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in so eine Sportsucht abgerutscht bin. Das kann sicherlich passieren. Da muss man natürlich auch immer aufpassen. Ich glaube, alles, was man irgendwann zu exzessiv als Mechanismus macht, um das eigentliche Problem zu verdrängen, ist nicht gut. Ich glaube, das kann man schon mal prinzipiell einfach sagen. Ne? Aber bei mir war es halt so, ich bin dann ja viermal die Woche halt ins Gym gegangen zum Beispiel. Und für mich war das einfach so ein, ja, diesen ganzen Stress, den ich ja trotzdem irgendwie in mir getragen habe, so körperlich loszulassen. So, und das ist ja auch Fakt, dass Sport einfach Stress reduziert. Ich glaube, das war auch so ein Ding, dass ich dann jetzt gar nicht bewusst irgendwie, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in den Sport, um mit meiner Trauer besser klarzukommen, so, sondern was halt einfach automatisch irgendwie passiert ist, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich in Sport gehe, dann bin ich da. Da habe ich auch irgendwie einen Ort für mich im Gym, kann Musik hören, da kurz einen wegpumpen und danach fühle ich mich besser und irgendwie leichter. So, und deswegen war das für mich auf jeden Fall so zu der Zeit ein Ritual, das ich regelmäßig gemacht habe. Und danach bin ich auch immer zum Sport gelaufen. Und da habe ich dann auch immer auf so einer Brücke manchmal noch gechillt, wenn die Sonne irgendwie schön stand, und da dann kurz irgendwie so gesessen oder gestanden und habe halt einfach so ein bisschen runtergekommen. Und da habe ich dann auch oftmals traurige Musik gehört. Das war dann so für mich so dieser schöne Moment.
Man muss bei diesem Alkoholthema vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich hatte selbst Schiss davor, dass ich die Kurve halt nicht bekomme, in einen gesunden Umgang mit der Trauer, und dass das jetzt mein Weg ist, so. Das wollte ich auch nicht akzeptieren und habe immer wieder mich aber in der Situation gesehen, dass ich nicht wusste, was der Ausweg ist. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, einer Freundin davon zu schreiben, immer dann, wenn ich den Drang hatte, vielleicht einfach meine Gedanken zu betäuben. Und habe ihr geschrieben und habe gesagt, hey, ich hätte jetzt voll Bock zu trinken, so, weil es mich gerade voll überkommt. Und dann hat sie das extrem gut gemacht, das muss ich wirklich sagen, weil sie in der Kommunikation nie judgy war und nie dieses mit dem, du sollst nicht und das und das. Und, ne? Also sie hat mir da jetzt keinen Vorwurf gemacht. Sie hat mich eher in der Situation abgeholt und mich gefragt, okay, und was fehlt dir gerade konkret? Ist es ein Gespräch mit deiner Mom? Ist es eine Umarmung? Ist es das Gefühl von, ich muss jetzt einfach mit jemandem reden, ich fühle mich so allein? Welches Gefühl willst du gerade abtauchen und kann ich da vielleicht mit dir abtauchen?
Boah, aber übelst gut, oder? Also extrem, das kann man ja auch nicht extrem erwarten, dass jemand da so sensibel.
Egal um welche Uhrzeit, wirklich. Ja. Sie war immer erreichbar und hat immer den Draht zu mir gefunden und zu dem, was ich eigentlich gerade betäuben wollte. Und das muss man schon sagen, das ist einfach eine extreme nahe Person von mir, die einfach sehr gut versteht, wie ich Sachen kompensiere. Die hat auch gemerkt, okay, die hat jetzt irgendwie 3 Projekte auf einmal angefangen, dir geht's wohl gerade richtig scheiße so. Ja. Dadurch habe ich dann gelernt, im Nachhinein muss ich echt sagen, dass für mich nicht das Alkoholtrinken eine Lösung war, sondern eigentlich das Gefühl, was mich dazu getriggert hätte, jetzt zu trinken, einfach durchzugehen auf eine andere Art und Weise. Und das war für mich dann Kommunikation. Und wirklich so dieses Kommunizieren darüber, Sprechen darüber in einem Raum, wo du dich nicht rechtfertigen musst, wo du nicht irgendwie Ratschläge hören musst, die du nicht hören willst, wo du nicht irgendwie funktionieren musst, eine Glanzleistung ablegen kannst, deine hässlichste Seite von dir zeigen kannst. Weißt du, das ist einfach wirklich dieser geschützte Raum gewesen, den sie mir geöffnet hatte. Und dadurch ist dann auch diese Kommunikation nach außen entstanden, dass ich dann auch öffentlich über die Trauer gesprochen habe. Und dann anderen das Gefühl, weil sie meinte, damit können sich doch bestimmt so viele Menschen identifizieren. Dann habe ich auch gesagt, aber ich habe keinen um mich herum, der seine Mom verloren hat. So, ich weiß nicht, wen ich da fragen soll. Und dann hat sie halt auch gesagt, so, wenn du dich traust, dann versuch's doch mal online.
Da hat ja auch eine große Eigenleistung von dir dazugehört, dass du irgendwie dann diese Selbsterkenntnis einmal hattest, oder? Also kam dieser Impuls dann ja von dir, dass du irgendwann gesagt hast, hey, ich fange jetzt an, dir zu schreiben, immer wenn ich das Gefühl habe, ich muss trinken.
Es war ein Vorschlag von ihr. Okay. Probier's doch mal, hat sie gesagt.
Genau, aber das ist ja auch schon mal wichtig, dann irgendwie zu sehen, okay, man braucht irgendwie ein Umfeld, das da aware ist für und ein Auge drauf hat und schon sieht, hey, das tut dir nicht gut, und dann da irgendwie auch einen Gegenvorschlag macht, jetzt in deinem Fall, der ja wirklich auch sehr mehrwertig für dich war. So, weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du jetzt halt alleine bist und jetzt irgendwie nicht so eine Bezugsperson hast und dann mit diesem Alkoholthema irgendwie anfängst, dass es dann halt von sich aus selber den, also ich glaube, das ist sehr unrealistisch, von sich aus irgendwann zu sagen, ich höre jetzt damit auf.
Nee, weil es am Ende ja auch eine Sucht ist. Genau. So. Und was ich dann aber auch für mich entdeckt habe, ich meine, sie war jetzt auch nicht immer erreichbar, ja. Wenn ich dann selbst in der Situation allein war, dann hat mir auch einfach geholfen, einfach so simple Tricks anzuwenden, wie wenn du einatmest und dann nochmal einatmest und dann ausatmest. Und mach das mal 4-5 Mal hintereinander.
Ich fühle mich jetzt schon runtergekommen.
Das ist so krass. Ja. Wirklich einatmen, nochmal einatmen und dann alles rauslassen.
Mal so richtig viel Luft in den Körper lassen, dann checkt man eigentlich mal, wie viel Luft da reingeht und wie wenig Luft man dem Körper eigentlich gibt.
Und das kann man überall, in der Straßenbahn, in der Kneipe, in, keine Ahnung, im Zoo, ich weiß nicht, wo ihr seid.
Weil atmen darf man immer.
So, ja.
Atmen kann man immer und überall. im Idealfall sollte man das auch immer machen, ja. Du hast es jetzt gut geschafft und auch sehr gute Bewältigungsstrategien gerade gesagt, aber wenn ihr da draußen seid und vielleicht gerade niemand habt und auch diese Bewältigungsstrategien schon versucht habt und merkt, ey, irgendwie komme ich da nicht raus, dann haben wir euch auch nochmal ein paar Hilfestellen, was das Thema Alkohol und Sucht angeht, in den Shownotes verlinkt.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass nicht nur ich mich durch die Trauer neu kennenlernen musste, sondern auch die Leute um mich herum mich neu kennenlernen mussten. Weil die Trauer mich ja auch insofern verändert hat. Ja, doch schon. Also vorher wäre jetzt auch meine Strategie gewesen, zu sagen, okay, Shen, ja, vielleicht, die braucht die Ablenkung und die ist immer die Entertainerin und die weiß immer Bescheid, wie die Stimmung im Raum, ne, nochmal ein Level höher gehen kann, so, weißt du? Und das war ich ganz lange und dann habe ich ja anfangs der Folge auch schon gesagt, so, und irgendwann mal war aber diese Empathie bei mir einfach nicht mehr da. Wir beide können das mit der sozialen Batterie auch gut nachvollziehen, dass die einfach mal weg ist. Und so war ich nach der Trauer eigentlich viel mehr. Ich war nicht mehr die, die in den Raum gekommen ist und alle zum Lachen gebracht hat. Ich war nicht mehr die, die irgendwie die Empathie hatte. Ich war auch nicht die, die, weißt du, wo du angerufen hast und alle Probleme erzählt hast, so. Sonst wusste ich immer bei meinen Freunden über alles Bescheid und da war es auf einmal nicht mehr so, weil ich auch nicht die Energie dazu hatte und es hat sich natürlich auch auf andere übertragen. Die haben das natürlich auch gecheckt. Und das hat mir aber auch so, weiß ich nicht, mich nochmal selbst mit dieser Trauer dann zu identifizieren und zu gucken, wer bin ich jetzt eigentlich geworden, ist im Zusammenhang mit dem, wie die Trauer in deinen Alltag einzieht, so ein großer Brocken, den man sich erstmal da sortieren muss. Mhm. So dieses, okay, meine Mom ist tot, die Trauer ist jetzt da und ich bin ein komplett neuer Mensch, gefühlt. Ja, ja. Ja, ich habe mich in so vielen Dingen verändert und muss da erstmal selbst klarkommen. Ich hatte auch nie die Energie, ich war eigentlich immer diejenige, die dann gesagt hat, so, okay, wir haben hier eine komische Stimmung, lass drüber reden und das mal irgendwie so sortieren.
Aber kurz, es greift niemand anders
Tod,
auf, oder?
Ja. Nee, aber kurz nach dem Tod war ich dann so, du willst Stress? Ja, dann komm doch her.
Ja.
So, das kriege ich auch noch hin. Meine Mom ist tot, dich kriege ich jetzt auch noch untergebuttert. So, nee. Und die Energie, die mochte ich nie an mir, aber trage ich bis heute. Ich bin viel diskussionsfreudiger geworden. Mhm. Ja.
Ja.
Übel.
Aber würdest du dann auch sagen, dass wenn du dann quasi sonst immer diese Rolle eingenommen hast in einer Gruppe, in der du sonst dann jetzt auch immer noch warst, jemand anders diese Rolle dann eingenommen hat für dich? Oder?
Nee. Ich glaube, weil es diese Gruppen auch einfach nicht mehr gibt.
Okay.
Aber ich glaube, das ist mal eine Folge für sich. So wie verändern sich auch so Freundschaftsgruppen und Umfeld und alles. Ich kann aber beobachten, dass ich immer wieder in dieses Muster wieder reinkomme oder in diese alte Energie reinkomme, dass die mir gar nicht mehr so fremd ist. Also umso mehr Zeit zwischen dem Tod und dem Hier und Jetzt irgendwie vergeht, umso näher bin ich an dem dran, wie ich mich auch eigentlich lieb habe.
Ja, wenn du aber sagst, du musstest dich ja auch irgendwie neu kennenlernen, hattest du das Gefühl, dass du im Umfeld irgendwie dann auch ein bisschen Welpenschutz genossen hast und dass die Leute damit irgendwie gut umgegangen sind und dich mit Samthandschuhen angefasst haben? Oder wie war das für dich?
Ich wurde immer so als die Starke wahrgenommen, weil ich das auch einfach gefühlt immer in Gruppen oder auch in der Familie war so. Und dadurch hatte ich das Gefühl, hatte ich den Welpenschutz gar nicht so. Weil alle eher dachten, ja, die kommt schon mit klar.
Die kommt schon klar, ja.
Genau.
Aber hättest du den gerne gewollt dann?
Aber ich finde, bei Welpenschutz ist immer so schwierig, weißt du, wenn du jemanden irgendwie in der ersten Zeit bepuderst und dann aber nach einer gewissen Zeit, wenn die Stoppuhr um ist, irgendwie dann fallen lässt, dann denke ich mir so, ja, brauche ich auch keinen Welpenschutz. Also ich brauche nicht diese Zeit, wo du denkst, oh, guck mal, mit Samthandschuhen und, oh, guck mal, jetzt ist ein Jahr vergangen, puff. So,
ja,
das
ja.
bringt doch keinem was. Also ich vermisse es nicht, aber ich habe es auch nicht erfahren. Deshalb, ich weiß nicht, vielleicht stelle ich es mir auch brutaler vor, als es für andere war. Wie war das bei dir?
Ja, ich hatte auch gar keinen Welpenschutz, aber war dem geschuldet, dass halt viele in dem Umfeld, wo ich mich da bewegt habe, einfach nichts davon wussten und mich ganz normal behandelt haben, was für mich aber, glaube ich, sehr gut war, weil ich dadurch einfach normal weitermachen konnte, erstmal so in diesem Umfeld und ich auch nicht geschont wurde. Klar gab es dann immer wieder Situationen, wie die, die ich jetzt schon angesprochen habe, wenn man mal heimgeht, dass dann da kein Verständnis da war. Und ich glaube, das ist so, ich muss nicht mit Samthandschuhen angefasst werden, ich brauche auch kein Mitleid, überhaupt nicht. Aber was ich mir gewünscht hätte, wäre einfach so Verständnis. Aber das kann man vielleicht auch wirklich beziehen auf so generelle Situationen, dass man einfach mehr Verständnis für eine Person hat und nicht immer einen Grund dafür braucht oder irgendwas erfahren möchte, dann, sondern einfach sagt, hey, wenn der jetzt halt heimgehen möchte, dann lass ihn halt heimgehen. Und weil du meintest, dass du immer so die Starke warst, bei mir ist es auch immer so, wenn ich in der Gruppe bin, dass ich dann auch eher so diese Entertainer oder lautere Rolle dann irgendwie einnehme. Und ich das immer ganz krass merke, wenn ich halt mal einen Tag habe, wo ich einfach nicht so gut drauf bin. So, und da bin ich halt mal ruhiger und sag halt nicht direkt was, wenn ich irgendwie ins Auto steige. Hey Juli, ist alles okay? So, ja, bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich will auch einfach heute mal meine Fresse halten. So ist doch auch okay.
Ja.
Aber also ist ja dann auch gar nicht böse gemeint. Ist ja irgendwie cute auch, dass dann meine Freunde das so erkennen. Das, aber die wissen so sofort, hey, wenn ich mal ein bisschen ruhiger bin, dann geht es mir nicht gut. So, ne?
Aber dann hast du auch ein stabiles Umfeld.
Ja, schon, aber manchmal würde ich mir dann auch einfach wünschen, dass ich halt auch mal ruhig sein kann.
Ja.
Ohne, dass es dann halt wieder direkt ein Thema ist, so nach dem Motto, ja, das ist aber, ich möchte jetzt lieber den anderen Julian wieder haben. Ja, der ist halt gerade nicht da. So, das ist so das Thema. Das löst dann ja trotzdem irgendwie einen Druck aus, dass man denkt, ja, jetzt scheinbar ist es so, wie ich jetzt gerade bin, nicht gut für alle. So, oder nicht erwünscht.
Oh, das ist so ein Riesenthema gerade auch für mich. Weil, jetzt hast du so ein kleines Kapitel geöffnet.
Ja,
doch, weil mir schießen gerade Bilder durch den Kopf. Ich wache jeden Morgen neben einem Bild, was ich eingerahmt habe, auf, was auf meinem Nachttisch steht. Da ist von meiner Mama handgeschrieben drauf, mein Schatz, bleib so, wie du bist. Und für mich ist das halt immer so diese Frage morgens, so dieses, bin ich eigentlich noch das Mädchen, was meine Mama kennt? So? Und würde sie mir das heute auch noch sagen? Bleib so, wie du jetzt bist? So? Und dann das Gefühl gespiegelt manchmal zu bekommen, dass man dann vielleicht gar nicht gut genug ist oder sich verändert hat oder dann nicht mehr so reinpasst. Das ist ein Thema mit der Trauer, was einem oder mich voll beschäftigt, weil ich manchmal mich halt auch selbst nicht erkenne und mich auch selbst nicht mag, weißt du, das ist das Problem.
Ich würde sagen, du bist gut genug. Sorry. Nee, aber da ist ja wirklich die Frage, dieses, ich finde ja auch immer so, dieses bleib wie du bist, es ist ja logisch, dass man sich irgendwie verändert, aber deine Mama hätte dich immer geliebt. Egal, wie du dich veränderst. So, und du bist ja trotzdem dann im Herzen immer noch die gleiche. So, und ich glaube, das ist ja irgendwie auch normal. Das wäre ja komisch, wenn du jetzt die gleiche Person wärst, noch wie vor 3 Jahren. Dann wärst du ja auch ein bisschen hängen geblieben.
Ja.
So, auf der anderen Seite, weißt du? Also.
Das stimmt. Ja, ich glaube, im Kern ist man ja auch immer noch.
Genau, es geht ja um den Kern, um die Werte, die sie dir mitgegeben hat. Und ich meine, sie hat dich so viele Lebensjahre ja geprägt einfach in dem, was du bist, dass du ja auch immer einen Teil von ihr in dir tragen wirst. Und ich finde, das ist auch so irgendwie ein tröstlicher Gedanke, dass man, also ist auch für mich immer ein tröstlicher Gedanke, dass ich mir denke, hey, ich trage meine Mama immer im Herzen bei mir und die Werte und so, wie sie mich erzogen hat, so bin ich ja. So, und das, und auf dieser Basis, die sie mir mitgegeben hat, darf ich mich ja auch weiterentwickeln. Das ist ja auch gut und wichtig.
Voll, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass wenn man so mit diesem Trauerpäckchen durch den Alltag geht, dass man, oder ich, dass ich da so durchstapfe, weißt du?
Ja.
Und so, tu mir bloß nicht weh! Und ich tue allen um mich herum weh, gefühlt. Und das hat sie mir eigentlich nicht beigebracht. Aber sie hat mir halt auch nie beigebracht, mit der Trauer umzugehen, ohne
sie,
weißt du?
Ich wollte gerade sagen, sie konnte dir ja auch nicht beibringen, wie es ist, ohne sie zu leben. Also das ist ja auch völlig normal, dass man sich da vielleicht dann so verhält und dazulernen muss. Weil wir haben ja schon oft gesagt, jetzt ist es halt wie ein neues Leben irgendwie, mit dem man erstmal klarkommen muss. Und in jedem Leben, egal in welcher Situation, passieren halt auch Fehler und macht man vielleicht Dinge, die man selber nicht so cool findet.
Voll.
Rückblickend.
Aber, ja. Ich finde halt die Frage mal so krass mit, ja, wie geht man mit der Trauer im Alltag um und wie hat sie dich geformt? Das ist so. Dieb.
Ja.
Fast schon schlimmer als die Frage, wie geht's dir ohne deiner Mom?
Ja, total. Würdest du dann so sagen, dass dieses, wenn es ja auch so ein Spruch ist, der bei dir so sehr präsent ist, auch jeden Tag, dass das vielleicht auch so dein Ding ist, mit dem du dann so zu knabbern hast, so wie bei mir so dieses Stolzthema, weil bei mir halt das irgendwie auch in dem Abschiedsbrief thematisiert wurde.
Voll.
Und ich glaube, so hat halt, oder? Das ist dann für uns beide irgendwie so dieses Ding, wo man sich halt irgendwie dann so dran festhält irgendwie, weil das sind jetzt nicht die letzten Worte dann gewesen, aber es ist halt irgendwie so mit das Letzte, was man so mit auf den Weg bekommen hat, oder?
Ja. Ja, und auch etwas, wo man weiß, was für ein Wert dahinter halt steht. Also wenn du das Gefühl hast, deine Mama stolz machen zu wollen, dann ist das ja ein so großer emotionaler Wert, der dahinter steht. Das ist jetzt egal, ob du, dir geht es ja nicht darum, was du, mit was du sie stolz machst, sondern darum, dass du sie stolz machst,
genau.
Weißt du so?
Ja.
Und bei mir ist das halt auch so, es ist dieses, wie hat sie das Leben sich für mich vorgestellt und wie wollte sie, dass ich als Frau heranwachse und mit welchen Werten gehe ich durch die Welt und durch die Gesellschaft so, und das hängt halt auch damit irgendwie so zusammen.
Aber ich glaube, das ist ja bei dir genau so ein unerreichbares Ziel halt. Das ist das, was ich meine. So, ich werde nie den Moment haben, wo meine Mama nochmal sagt, hey, ich bin stolz auf dich.
Und ich werde nie den Moment haben, dass sie mir sagt, ich bin gut genug.
Genau.
So. Ja.
Und du wirst auch nicht den Moment haben, wo sie halt irgendwie sagt, ja, du bist ja immer noch die gleiche.
Genau.
So, und das meine ich so, dass man sich irgendwie, man muss irgendwie schaffen oder versuchen, sich da ein Stück von frei zu machen, von diesem Zwang, dieses Ziel erreichen zu wollen, weil es ein unerreichbares Ziel so ist. Und ich sage ja auch nicht, dass ich das geschafft habe, auf gar keinen Fall. Ich habe immer noch Phasen. Ich flüchte mich immer noch in Produktivität und mir fällt super schwer, irgendwie zu chillen. Also ich kann ganz schwer nichts machen. Das klingt total absurd, aber ich kriege das irgendwie nicht hin.
Muss man aber auch manchmal nicht.
Ja, doch, ich merke schon, weil irgendwann wird es mir zu viel.
Okay.
So.
Aber dann hast du es ja vielleicht doch schon mehr geschafft, als du es dir eingestehen willst.
Ja, also ich arbeite dran. Ich weiß jetzt schon, wann ich mir dann diese Phasen, Zeit für mich wirklich einfach nehmen muss, weil ich sonst merke, es staut sich irgendwann an und dann bricht es halt über mich heraus.
Ja.
Und da muss man einfach irgendwie versuchen, das zu vermeiden, dass man an diesen Punkt kommt,
indem
man halt schon regelmäßig davor das irgendwie gut einplant und sich diese Zeit nimmt. Aber ich meine, bei mir ist es jetzt 10 Jahre her bald und du merkst, ich bin da halt immer noch am Üben. So, und ich glaube, das wird auch mein Leben lang so bleiben, dass ich das halt üben muss und es wird mit der Zeit besser und man muss es sich bewusst machen und im Idealfall auch mit Leuten daran arbeiten, die das professionell können und einem da helfen, weil das ist einfach super schwer, das alleine zu checken und umzusetzen.
Ja. Ja, und ich glaube aber auch so diese Frage von, wie lange darf man denn, weil du jetzt auch die 10 Jahre angesprochen hast, ich glaube, das wäre sau interessant, da mal eine eigene Folge drüber zu machen. Einfach mal zu gucken, okay, was sagt die Gesellschaft, was sagt man selbst, was hilft in der Trauer oder ist so ein Zeitstempel? Vielleicht können wir da in einer anderen Folge nochmal drauf gucken. Aber mich würde mal interessieren, ob du so einen Moment hast, der dir in deiner Zeit jetzt in den letzten 10 Jahren irgendwie gezeigt hat, okay, der Alltag mit Trauer, irgendwie geht das schon klar. Irgendwie kriege ich es hin. Ein Moment, wo du Kraft rausschöpfst.
Ja, also ich habe immer wieder den Moment, wenn ich so merke, hey, diese Welle wird vielleicht mal wieder größer oder überkommt mich so, dass ich mir dann einfach sage, hey, das ist jetzt mein oberstes Bedürfnis. So, und darum kümmere ich mich jetzt, unabhängig davon, wo ich jetzt bin. So, und im Idealfall bin ich dann daheim und dann schnappe ich mir irgendwelche Fotoalben, alte Fotoalben oder die Briefe, die sie mir geschrieben hat, und dann schaue ich mir die an und heule eine halbe Stunde. So. Und dann geht es mir danach besser. So. Und ich glaube, oder schreib was auf. So. Mhm. Also das kann ich ja dann auch unabhängig vom Ort machen. Das mit den Alben und dem Brief ist natürlich der Idealfall. Aber sonst auch irgendwie zu sagen, hey, ich muss mir jetzt diese Zeit für mich nehmen, weil sonst funktioniere ich halt auch nicht mehr. Und das ist jetzt wichtig für mich und mein Wohlbefinden. Mhm. Dann ist das auch irgendwie so die oberste Priorität. Und ich glaube, daran habe ich ganz lang arbeiten müssen, so zu sagen, dass ich da irgendwie das Wichtigste bin. Weil das war für mich dann immer sehr schwierig, irgendwie zu sagen, ja, nee, dann, man findet immer leicht eine Ausrede zu sagen, ja, jetzt ist die Arbeit aber gerade wichtiger, weil dieses Projekt muss ja fertig werden. Ja. So juckt im Endeffekt. Blöd gesagt,
ja,
ne?
Ja.
Man selber ist das Wichtigste. Wie war es bei dir? Gibt es da so eine Sache?
Eine traurige Sache, aber auch irgendwie eine kraftschöpfende Sache. Nicht lange nach Mamas Tod ist von meinem besten Freund die Mama gestorben. Mhm. Unerwartet im Urlaub, ist eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Das ist halt auch so ein Moment gewesen. Ich habe da sehr, sehr schnell von erfahren. Also ich war mit die erste Person, die kontaktiert wurde und habe halt auf der Arbeit gesagt, okay, ich bin raus, ne? Ich muss mich jetzt darum kümmern. Ich bin zu ihm gefahren und ich habe in dem Moment gemerkt, wo ich ihn gesehen habe, dass ich ihm helfen kann, weil ich genau weiß, wie er sich fühlt. So. Und das war so ein Moment, der mir halt voll geholfen hat, weil ich genau wusste, okay, was sagt man nicht, so, ne, was bringt ihm jetzt was, was bringt ihm nichts. Ich konnte mich reinversetzen und ich konnte halt dadurch bis heute für ihn eine Stütze sein und mit ihm, das war halt das Versprechen, was ich ihm von Anfang an gegeben habe, so dieses, du musst da nicht alleine durch, so.
Ja.
Ich bin da und wir haben uns, so.
Waren das auch die Sachen, die du ihm dann so gesagt hast, hey, wir schaffen das gemeinsam oder was waren dann so diese?
Ich glaube, wir schaffen das gemeinsam und das habe ich ihm nicht versprochen, weil ich finde, das ist ein sehr großes Versprechen. Aber ich habe ihm auf jeden Fall versprochen, dass er nicht allein ist und dass ich immer da sein werde, so. Und weil, um jetzt nicht zu viel Privates zu erzählen, aber er hat auch Phasen, in denen er sich nicht mag und wo er dann 3 Wochen später irgendwie mir gegenüber sitzt und sagt, ich bin so ein scheiß Freund, so, ich bin so scheiße, weil ich mich so und so und so verhalte oder mich nicht melde oder keine Ahnung was und ich ihm da nie einen Vorwurf draus mache, weil ich sag so, du bist nicht scheiße, so, es ist einfach, es ist die Trauer und wir lernen sie gemeinsam kennen, so, und wir lernen unseren Umgang damit und ich habe dir versprochen, du bist nicht allein damit und deshalb, ich fange dich auf, so, und wenn du dich 3 Wochen nicht meldest, Alter, stehe ich halt in der 4. Woche immer noch vor deiner Tür, so, mich wirst nicht los, ich bin da. Und ich glaube, das ist so etwas, wo ich für mich halt selbst gelernt habe, wie von einer Freundin, von der ich gerade auch schon erzählt hatte, ne, dass die einfach so diesen tiefen Blick in mich hatte und wusste, okay, Kommunikation könnte ihr helfen, ich gehe mit ihr in dieses Gefühl rein, das will ich gerade bei ihm irgendwie weitergeben, weil mir das extrem geholfen hat, ja.
Ja, richtig schöner Gedanke und irgendwie ja auch so Full Circle Moment mit dem Podcast jetzt, oder? Dass du eigentlich genau das, diesen Mehrwert jetzt ja auch darüber den Leuten irgendwie weitergeben kannst.
Ja, wir.
Ja.
Wir gemeinsam, ja. Ja, vielleicht hat auch die Folge jemandem geholfen. Und ich freue mich, wenn wir einfach so eine digitale Hand irgendwie den Leuten mitgeben können. Genauso wie der Podcast Das wahre Leben. Da gibt es eine Folge, da wird über die Freitodbegleitung gesprochen von Oma und Opa, die ihr Tod geplant haben. Und ich finde den Podcast so spannend, weil sie da eh darüber sprechen, was im Leben einfach relevant ist. Und da gehört der Tod auch dazu und eben auch solche Themen. Und für den einen oder anderen, den genau dieser Aspekt oder vielleicht auch einfach eine Neugier in dem Thema weckt, der kann gerne mal in die Folge reinhören. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch mitzugeben, dass Trauer kein Problem ist.
Ja.
Es ist auch nichts, was man jetzt irgendwie bewältigen muss oder lösen muss.
Kann man ja auch nicht.
Kann man auch nicht, genau wie wir in unseren Beispielen auch schon festgemacht haben. Und das Einzige, wo ich halt einfach nochmal plädieren möchte, ist wirklich zu hinterfragen, tut der Weg, den ich gerade einschlage, um mit meiner Trauer umzugehen, mir wirklich gut? Und da auch nicht zu gucken, nur in dem einen Moment,
langfristig.
Sondern einfach langfristig zu sehen, ist das ein Weg, der mich die nächsten Jahre begleitet und mir hilft, immer ein Stück weiter meine Trauer zu verstehen und die besser für mich einordnen zu können.
Und es dauert einfach unterschiedlich lange. Wir haben es jetzt auch bei uns gesehen, es sind total unterschiedliche Herangehensweisen auch gewesen, was uns im Endeffekt gut tut und was vielleicht wir auch erlebt haben und gemerkt haben, ey, das tut uns nicht so gut. Wir haben jetzt viel über unsere eigene Perspektive so gesprochen, aber in der nächsten Folge möchten wir nochmal mit einer Psychologin, mit Franka Cerruti, darüber sprechen, was eigentlich in unserem Kopf genau da passiert. Also wir haben es jetzt erlebt, aber auf neurologischer Ebene, was passiert da im Kopf, was ist da eigentlich los bei uns in so einer Phase? Da spreche ich dann mit Ju nächste Woche und mit Franka drüber. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr da wieder einschaltet. Bei ARD Sounds oder auf dem SWR Deep Talk Channel auf YouTube. Und ihr wisst natürlich Bescheid, wie ihr uns unterstützen könnt. Einfach reinfolgen, bewerten, abonnieren, kommentieren. Was es alles für Möglichkeiten gibt, da freuen wir uns natürlich drüber. Und ansonsten gehen wir weiterhin gemeinsam durch die Trauer.
Das war Tod und Jetzt – Gemeinsam durch die Trauer. Ein ARD-Podcast vom SWR. Wenn ihr uns schreiben möchtet, erreicht ihr uns unter todundjetzt@swr.de.